Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich muss mich erst noch mal so ein bisschen entschuldigen. Nicht, dass ich heute da bin, sondern dass ich vor einigen Monaten, sind schon her, relativ kurzfristig absagen musste, aber es hat alles funktioniert. Ich bin da krank geworden und bin froh, dass es diesmal geklappt hat. Ja, wir haben jetzt gehört, dass heute der Ewigkeitssonntag ist, das wissen wir ja auch. Der Ewigkeitssonntag hieß früher ja mal Totensonntag. Und ich bin froh, dass diese Ewigkeitshoffnung jetzt so in der Einführung zum Thema schon mal geworden ist, weil das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist tatsächlich das Leid. Und Tod kennen wir alle aus eigener Erfahrung. Wir erleben den Tod nicht tagtäglich, aber er ist um uns herum. Und als ihr eben dieses Nähe, mein Gott, zu dir gespielt habt und wir es gesungen haben, vor 3 Wochen habe ich das Stück am Grab meiner Schwiegermutter gespielt. Die ist mit 86 Jahren, man kann sagen, gut, das ist ein Alter, da ist der Tod einfach Thema. Habe ich das gespielt und der Tod ist, ob wir es wollen oder nicht, Kamerad unseres Lebens. Aber nun zur Predigt. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Das Buch Hiob, die der Tageslese folgen, haben in den letzten Wochen ja auch dieses Buch Hiob ja auch begegnet. Heute geht es um das 2. Kapitel. Also nicht ganz der Anfang, aber noch lange nicht der Schluss. Das Buch Hiob ist ja eigentlich tatsächlich, wie wir es auch schon gehört haben, viel bekannt, zumindest aus dieser Formulierung Hiobs Botschaften. Diese Hiobsbotschaften sind sprichwörtlich dafür, wenn von Leid die Rede ist. Zunächst, bevor wir ins 2. Kapitel einsteigen, will ich uns mal so den Bezug zum 1. Kapitel herstellen. Das gehört ja ganz dicht zusammen. Von Hiob wird uns im 1. Kapitel viel berichtet. Ja, er hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, eben durch diese Hiobsbotschaften. Im 1. Kapitel wird uns Hiob so charakterisiert. Er war fromm, er war rechtschaffen, er war gottesfürchtig. Hiob hatte eine große, glückliche Familie. Die Kinder waren wohlgeraten, er war reich, er war sehr reich. Und seine Kinder, die hatten Gemeinschaft, die haben zusammen gefeiert, haben Geburtstag gefeiert oder das perfekte Dinner nachgekocht, was auch immer. Und weil Hiob so gottesfürchtig war und er auf Nummer sicher gehen wollte, brachte er nach jeder Feier seiner Kinder Gott ein Opfer dar. Falls sie sich vielleicht doch daneben benommen haben sollten bei der Feierei. Damit wollte er Gott gnädig stimmen. Also bis hierher eine echte Familienidylle. Szenenwechsel. Die Versammlung der Engel vor Gottes Thron. Ja, und auch der rebellische, der gefallene Engel, Satan, ist dabei. Was willst du hier? Und Satan berichtet, dass er sich auf der Erde mal umgesehen hat. Und als ob Gott befürchten müsste, dass Satan über die Menschen ablästert, spricht er ihn gleich auf seinen Musterknaben Hiob an. Das ist ein Kerl. Aber genau damit spielt er dem Satan in die Karten. Dieser begründet, wenn im Leben alles so glatt läuft, wie bei diesem Hiob, wenn man reich, gesund ist, alles hat, was man will, ja, dann hat man leicht Glauben. Er ist gesund, er hat eine tolle Familie und ist auch noch reich. Aber, lieber Gott, würde dieser Hiob auch noch so konsequent glauben, wenn er das alles nicht mehr hätte? Und Gott lässt dem Satan bei der Klärung dieser Frage tatsächlich freie Hand. Er darf ihm alles wegnehmen, nur ihn selbst darf er nicht antasten. Und dann wird uns in diesem 1. Kapitel tragische Szenen berichtet. wie Hiob nicht nur seinen Besitz, sondern auch all seine Kinder bei Überfällen oder Naturkatastrophen verliert. Nochmal zur Erinnerung, diese Prüfung hat der Satan mit Gottes Einverständnis initiiert. In den letzten Versen von Kapitel 1 lesen wir dann, da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid, schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen und nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und in diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Also, dieser Hiob akzeptiert offenbar all diese tragischen Ereignisse. Er nimmt sie aus Gottes Hand und hält tatsächlich an seinem Glauben fest. Ein billiger Spielfilm wäre mit diesem bekannten Zitat, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt, zu Ende. Hiob kann sein Schicksal akzeptieren, die Zuschauer sind zufrieden, Abspann. Aber das Buch Hiob hat noch 41 weitere Kapitel. Bis zu einem eventuellen Happy End ist es noch ein langer Weg. Und genau an dieser Stelle, noch ganz am Anfang des Hiobsbuches, da schließt sich unser Predigttext an. Ich lese aus Hiob 2 die Verse 1 bis 13. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor dem Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er ist in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf den Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm. Denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Soweit der Text. Die Beschreibung dieser Engelsversammlung und der Dialog zwischen Gott und dem Satan sind fast identisch zu dem Bericht im ersten Kapitel. Die Bibel ist Literatur. Diese Geschichte gleicht einem Drama. Und die erste Frage, die sich mir stellt und die Gott sich auch offenbar selbst gestellt hat, warum habe ich mich nur auf diesen ersten Deal mit dem Satan eingelassen? Wir haben gelesen, Du aber hast mich bewogen, so sagt er zum Satan, du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan lässt diesen Vorwurf unbeantwortet. Ja, er setzt noch einen drauf. Denn solange dieser Hiob gesund ist, da hält sein Glaube. Aber was, wenn es ihm persönlich an den Kragen geht, wenn er krank wird? Dann wird auch der Glaube eines Hiob scheitern. Und wieder lässt Gott dem Satan freie Hand. Er darf tatsächlich Hiobs Gesundheit antasten. Er muss ihn halt am Leben lassen. Und hier kommt meine zweite Frage an den Text. Hat Gott denn nicht aus seinem ersten Fehler gelernt, dass er sich wieder auf einen Deal mit dem Satan einlässt? Und dieser Satan versteht offenbar sein Handwerk. Er plagt Hiob mit schlimmen Geschwüren. Ich sehe ihn förmlich vor mir sitzen, diesen Hiob. Er versucht alles, diesen elenden Juckreiz zu stoppen. Ob auch die Asche was mit den Geschwüren zu tun hat, ich weiß es nicht. Vielleicht symbolisiert es auch einfach nur, dass Hiob so richtig in der Patsche sitzt. Eine Tonscherbe dient zum Kratzen. Also ich kann mir vorstellen, es ist genau das Falsche, was man machen kann. Wenn es juckt, dann nochmal kratzen. Es wird doch immer schlimmer. Aber offensichtlich kann auch diese Prüfung Hiob nicht von seinem Glauben abbringen. Auch die Einwände seiner Frau, doch endlich den Glauben hinter sich zu lassen, begegnet Hiob mit einer starken Antwort. Ähnlich wie bei der ersten Prüfung. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Und noch der Nachsatz, in diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Und wieder tut sich mir eine Frage auf. Ich muss gestehen, ich habe an den Text mehr Fragen als Antworten. Aber um Antworten zu bekommen, muss man ja erstmal Fragen stellen. Diese Frage, wie kann ein Mensch so glauben? Und dann, warum fällt ihm seine Frau auch noch in den Rücken? Beginnen wir mit der zweiten Frage. In der damaligen Kultur galt die These, wer rechtschaffen lebt, bleibt gesund und glücklich. Das traf bisher ja auch auf diesen Hiob zu. Und wenn jetzt so viele Schicksalsschläge ihn treffen, dann kann das ja nur eine Folge seines Lebenswandels sein. So wird eben auch Hiobs Frau gedacht haben. Aber Hiob selbst ist sich keiner Schuld bewusst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch wir, die Leser des Textes oder die Hörer, wissen, Hiob ist, wie sagt man so schön, sauber geblieben. Aber auch nur wir wissen von diesem Deal zwischen Gott und dem Satan. Ich wundere mich über diesen Hiob, dass er, Achtung Spoiler-Alarm, zumindest bis jetzt, Gott keine Vorwürfe macht. Warum klagt er ihm nicht endlich mal sein Leid? Gott, wie kannst du mich, der dir immer so treu war, so strafen und so leiden lassen, mich so im Dreck sitzen lassen? Und das ist ja die Frage, die uns alle verstummen lässt, die Frage nach dem Leid in der Welt. Und das kennen wir vielleicht nicht in diesem Maße, aber kennen wir auch doch persönlich. Da ist Tod, da ist Arbeitslosigkeit, da ist Streit in Familien. Was gibt es nicht alles, was uns persönlich trifft? Vielleicht kein dramatisches Leid, aber eben persönliches Leid, wo ich drunter leide. Die Frage nach dem Leid, zumindest nach dem unschuldigen Leid. Wenn wir vom Krieg in der Ukraine gehört haben oder jetzt zwischen den Hamas und den Israel, das ist ja irgendwo menschengemacht. Da hat irgendeiner angefangen, den anderen zu bekriegen. Da kann man sagen, ein Stück sind diese Menschen selbst schuld. Da kann man sich vielleicht noch darauf zurückziehen. Aber was ist mit, es ist jetzt ein knappes Jahr her, dieses schreckliche Erdbeben in Nordsyrien und in der Türkei? wo zigtausend Menschen zu Tode gekommen sind und Hunderttausende nicht mehr besitzen als die Kleider am Leib. Und wenn jetzt draußen so kühl wird, ich denke dann manchmal, jetzt wird es Zeit, dass ich wieder reingehe in die warme Stube. Die haben keine warme Stube. Und da ist es auch nicht wärmer als hier. Und unschuldige Kinder haben ihre Eltern oder ihr Leben verloren. Das hat doch kein Mensch gemacht. Da ist kein Mensch schuld dran. Hat Gott das gemacht? Zumindest hat er es zugelassen. Und da sind wir bei dieser berühmten Theodizee-Frage. Wie kann Gott das Leid, das ganze Elend in dieser Welt zulassen? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube, diese Frage hat bisher keiner wirklich zufriedenstellend beantworten können. Aber was ist mit der Frage, die sich förmlich automatisch jedem Christen stellt? Wie kann man an einen solchen Gott glauben? Können wir die Antwort von Hiob 1:1 übernehmen? Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Dass Hiob es nicht so locker nimmt, wie es hier den Anschein hat, ergibt sich aus den folgenden Versen. Seine Freunde, ich weiß nicht, wie die kommuniziert haben, wie der eine das vom anderen mitbekommen hat, aber seine Freunde, die extra aus allen Richtungen angereist sind, erkennen ihn erst gar nicht. Also diese Ereignisse müssen den Hiob auch körperlich gezeichnet haben. Das bringt die Freunde dazu, ihre Trauer und Mitleid äußerlich Ausdruck zu verleihen. Und sie weinen mit ihm. Aber das Beeindruckendste für mich ist, dass sie gemeinsam schweigen können. Sie nehmen neben ihm, unten auf der Erde Platz, sie begeben sich auf seine Perspektive. Sie versuchen ihn nicht, ihn aufzurichten, nein, sie gehen runter zu ihm. Da ist kein "Lass dich nicht so hängen, steh auf." Überhaupt liest man erstmal von keinem Gespräch, von keinem Wort. Sie schweigen gemeinsam, sie ertragen die Stille 7 Tage und 7 Nächte. Die Freunde versuchen erst gar nicht, Hiob aufzumuntern. "Hiob, das Leben geht weiter, du kannst es doch sowieso nicht ändern. Hiob, du bist doch wenigstens noch am Leben." Können wir uns das vorstellen? Einfach so dazusitzen. Einfach nur für den anderen da sein. Selbst wenn wir heute mit vielen offenen Fragen aus diesem Gottesdienst gehen, zumindest aus dieser Szene können wir etwas lernen. Wenn wir hilflos, ratlos Menschen begegnen, die leiden, Menschen, die trauern, die jemanden verloren haben, dann sollten wir versuchen, uns in die Lage, in die Perspektive des anderen zu versetzen, seine Perspektive einzunehmen. Und wir sollten Stille aushalten. Wir haben das jetzt, ich habe es ja erzählt, wir haben das durch, die Schwiegermutter ist gestorben. Und auf der einen Seite diese Kondolenzbesuche, manchmal denkt man, ach, muss das denn sein? Auf der anderen Seite ist es manchmal so hilfreich, wenn, meiner Frau geht es eben noch mehr so, es war die eigene Mutter, wenn man die Geschichte erzählen kann, wenn man das nochmal loswerden kann. Und man erwartet ja gar nicht eine Lösung von dem anderen oder einen Riesentrost. Manchmal hilft es einfach, da zu sitzen und zuzuhören. Zuhören ist eben manchmal wichtiger als reden, denn mit schnellen Antworten ist oft niemand geholfen, denn auch gute Ratschläge sind mitunter Schläge. Im Leid eines Menschen gibt es nicht immer die schnelle, ja, es gibt manchmal gar keine Antwort. Und auf die eben angesprochene Theodizee-Frage schon gar nicht. Aber was hält uns denn, was hält Sie denn am Glauben an einen Gott, der so unsägliches Leid zulässt? Können wir das, weil wir von so großem Leid nicht betroffen sind, weil das alles so weit weg ist? Wie weit hält unser Vertrauen in Gott, wenn es uns dann doch persönlich berührt und trifft? Der britische Autor C.S. Lewis sagte beim Tod seiner Frau: Mir graut nicht vor der Schlussfolgerung, also gibt es keinen Gott, sondern vor dem Gedanken, so ist er also unser Gott. Nochmal, ihm graut nicht vor der Schlussfolgerung, es gibt ja gar keinen Gott, sondern vor dem Gedanken, so ist er also unser Gott. Ja, so ist unser Gott. Mir bleibt nichts, als darauf zu vertrauen, dass er weiß, was er tut. Ich gehe davon aus, dass er weiß, was er tut, aber ich möchte ihn irgendwann danach fragen. Was mir zumindest jetzt in meiner Lage, der ich nicht von dramatischem Leid betroffen bin, Trost gibt, das sind die Berichte von Menschen, die auch in selbst erlittenem schweren Leid sich weiter an Gott geklammert haben. Da ist dieser Hiob. Es braucht noch fast 30 Kapitel, in denen die drei Freunde mit Hiob im Gespräch sind. Und wer die gleiche Tageslese gelesen hat, die jetzt in den letzten Wochen dran war, der hat mitbekommen, was das für Dialoge sind. Die Vorwürfe der Freunde und die Verteidigungsreden des Hiob. Aber die drei sind mit Hiob im Gespräch. Aber so viel kann ich verraten, Hiob bleibt Gott treu. Und vor allem, Gott bleibt Hiob treu. Da ist ein Paul Gerhardt. Vielleicht haben ihn die vielen Lieder wie dieses »Befiehl du deine Wege«, die er nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges mit dem damit verbundenen Elend und ja Leid für andere Menschen geschrieben hat, geholfen, sein eigenes späteres Schicksal zu tragen. Er verlor 4 seiner 5 Kinder, als sie noch jung waren. Das ist Leid. Und nach diesen Ereignissen schreibt er ein Lied, in dem eine Strophe lautet: Er ist voll Lichtes, Trost und Gnaden, ungefärbten treuen Herzens. Wo er steht, tut dir kein Schaden, auch die Pein des größten Schmerzens. Kreuzangst und Not kann er bald wenden. Ja, auch den Tod hat er in Händen. Gib dich zufrieden. Da ist ein Dietrich Bonhoeffer, der aus dem KZ in Flossenbürg wenige Monate vor seiner Hinrichtung dieses bekannte und allseits gesungene Lied von guten Mächten wunderbar geborgen schreibt. Diese eine Strophe: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Ich wünsche uns, dass jeder Einzelne das zu seinem persönlichen Bekenntnis machen kann. Wir singen nach der Predigt gleich ein Lied mit dem Titel »Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält«. Da wird noch ein Aspekt, ein neuer Aspekt ins Spiel gebracht. Was ist, wenn wir nicht so fromm und rechtschaffen und so gottesfürchtig sind, wie es uns von Hiob berichtet wurde? Dann zeigt Gott sich von einer ganz anderen Seite. Dann zeigt Gott sein wahres Gesicht. Dann dürfen wir uns an den Rettungsanker, den Gott selbst uns in seiner großen Barmherzigkeit zuwirft, klammern. Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich habe mir angewöhnt, am Ende einer Predigt oder nach dem Amen so einen kleinen Impuls mitzugeben, ein Bild, was ich so beschreibe. Es erübrigt sich fast. In jeder Nachrichtensendung, die wir im Laufe des Tages gucken, hören, lesen, da begegnet uns dieses Leid der Welt. Und das soll und das kann uns daran erinnern, was dem Hiob getroffen hat, wie er damit umgegangen hat, wie er sich an diesen Gott geklammert hat und wie er, das kommt zum Ende, auch mit diesem Gott geredet hat. Er hat erst, das fand ich interessant, er hat erst über Gott geredet mit seinen Freunden und als er dann mit Gott geredet hat, dann erst hat sich das Blatt gewendet. Vielleicht können Sie das, diese Gedanken oder so ein paar Ideen mitnehmen, wenn Ihnen in den nächsten Tagen die Nachrichten wieder auf uns hereinprasseln. Amen.